Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute endlich wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier, der ja zuletzt aus Krankheitsgründen ausgeschieden war. Mike, wie schön, dass du wieder fast gesund bist.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich hier mit Tee versorgt. Also meine Stimme sollte hoffentlich halten für die nächste halbe Stunde oder wie lange wir hier brauchen, um auf das Jahr noch einmal zurückzuschauen.
Du sagst es, wir wollen noch einmal über 2023, das Musikjahr 2023 sprechen. Die dritte und letzte Folge unseres großen Jahresrückblicks. Wir haben schon über die Songs des Jahres gesprochen und über die Pop-Stories des Jahres. Also wer diese beiden Folgen noch nicht gehört hat, kann das nachholen. Und heute wollen wir uns den Alben des Jahres widmen. Wie, Mike, würdest du das Musikjahr 2023 zusammenfassen? Oder würdest du sagen, war es ein gutes Jahr für die Popmusik? War es ein normales, mittelmäßiges Jahr oder war es ein außergewöhnlich schlechtes Jahr?
Ah, ich glaube, es war nicht so ein, also wenn man jetzt von der Popmusik und von der Weiterentwicklung der Popmusik, dass irgendwelche Genres einen Sprung nach vorne gemacht haben, dass es genre-defying Platten gab, also große Ereignisse, dann würde ich sagen, war es eher ein mediokres Jahr. Also ich habe das Gefühl, es sind nicht so diese Riesenplatten erschienen, auf die sich alle einigen können. Es ist so ein bisschen runtergekocht gewesen. Man hat ja vorher immer gedacht, ah, so ein, zwei Jahre nach den Lockdowns kommen die Riesenplatten. Aber es sind, glaube ich, eher, also für mich war es eher ein Jahr der Erzähler und Erzählerinnen tatsächlich, in dem Sinne, dass ich das Gefühl hatte, dass es sehr viele Platten gab, die tatsächlich, und das hat vielleicht auch mit dem Lockdown noch zu tun oder so, also die tatsächlich große und lange Geschichten erzählen über mehrere Songs, die textlich interessant sind, die aber auch mit der Musik erzählen. Das fand ich eigentlich interessant und vielleicht ist das auch das, was mich am meisten fasziniert hat in diesem Jahr und was mir aber auch so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen den Glauben an das Format des Albums nochmal zurückgegeben hat. Also dieses Jahr war wirklich kein Jahr, wo ich so sagen würde, es waren jetzt einzelne Mega-Songs, die mich umgehauen haben. Es waren tatsächlich eher Alben und längere Erzählungen. Aber das kann natürlich auch was sehr Persönliches gewesen sein. Wie siehst du denn das?
Ja, ich finde, das trifft es ganz gut. Ich würde dem vorwegstellen, dass jedes Jahr ein gutes Jahr für die Musik ist, wie auch jedes Jahr ein gutes Jahr für das Kino ist oder so. Man muss nur genug sehen oder genug hören und offen genug sein und dann stößt man auf ganz viel Tolles. Aber ich habe auch wie du den Eindruck, dass es eher ein Jahr der guten bis sehr guten Alben ist, aber kein Jahr so der Meilensteine. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Jahr ein Album erschienen ist wie Frank Ocean's Blonde oder wie Fiona Apple's Fetch the Bolt Cutters oder so, wo man das Gefühl hat am Ende des Jahres, ja, das ist wirklich das Album des Jahres, das ist ein Meilenstein, der bis weit in die Zukunft dieses Jahr definieren wird. Das geht mir ähnlich. Ich habe mal geschaut auf der Webseite Album of the Year, die ich sehr gerne mag, die für Listen-Nerds wie mich eine Schatztruhe ist. Die sammelt nämlich alle Listen, die alle Publikationen veröffentlichen und erstellt aus diesen vielen Listen eine ultimative Liste der besten Alben des Jahres. Und da zeigt sich auch das, was du gerade angedeutet hast. Dass es gerade die SongwriterInnen sind, die da vorne sind. Also Boy Genius führen die Liste an, aber sehr weit oben sind auch Sufjan Stevens, Mitski, Lana Del Rey, PJ Harvey, auch Olivia Rodrigo, die man ja auch im weiteren Sinne so da hinzu zählen kann. Also es sind wirklich so Singer-Songwriter-Platten eigentlich, die diese Liste anführen. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass das Album als Form vielleicht vor allem von Leuten, die sich in diesem musikalischen Genre bewegen, benutzt wird. Also dass so die Tendenz im Hip-Hop zum Beispiel immer mehr ist, dass das Album wie so Data-Dumps, die dann irgendwie anderthalb Stunden laufen, wo dann 25 Tracks irgendwie zusammengeworfen werden oder so. Und dann sind von diesen 25 Tracks vielleicht irgendwie 7 gut und lohnen sich zu hören. Und das Album als Form hat keine große Bedeutung. Also das ist dann eher so in dieser so Mainstream-Rap-Welt vielleicht, wo man aber vor 10 Jahren von jemandem wie Drake oder so vielleicht noch ein Album gehabt hätte, über das man gesprochen hätte am Ende des Jahres, habe ich das Gefühl, sind das oder Travis Scott oder so, der ein neues Album dieses Jahr veröffentlicht hat, finden die so gar nicht jetzt in dieser Unterhaltung statt. Und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass sie das Album als Form gar nicht mehr so interessiert.
Ja, ich glaube, das spielt eine Rolle. Natürlich kommt auch immer noch dazu, dass es gerade für Leute aus unserer Profession immer einfacher ist, über Geschichten zu schreiben, als über bloße Töne, Sounds etc. Also wir haben sowieso immer eine leichte Neigung zum Geschichten erzählen, weil wir selber auf eine Art auch Geschichtenerzähler sind als Musikjournalistinnen und Musikjournalisten. Das muss man natürlich immer mit einrechnen, aber ich habe schon das Gefühl, dass so in den letzten Jahren ja schon irgendwie tatsächlich es vor allem auch immer noch irgendwie große Hip-Hop-Platten gab, die sich alle einigen konnten. Das war in diesem Jahr auch nicht mehr so richtig so. Also ich glaube, da ist was dran auf jeden Fall, dass das Album eben tatsächlich und das Songwriting in diesem Jahr der inneren Einkehr irgendwie eine große Rolle gespielt hat.
Wir wollen uns heute den Alben des Jahres wieder in einer spielerischen Form widmen, wie wir das in den letzten beiden Ausgaben auch gemacht haben, und haben uns da Kategorien überlegt, in denen wir sozusagen Preise vergeben wollen. Das ist alles höchst subjektiv und an dem Punkt will ich auch nochmal darauf hinweisen, dass jetzt ja auch die neue Ausgabe vom Print Rolling Stone erscheint, wo es natürlich auch um die Musik des Jahres und die Alben des Jahres geht. Die persönlichen Listen, über die wir jetzt hier sprechen, oder die Alben, über die wir sprechen, die sind nicht unbedingt repräsentativ für diese Jahresliste, die sich im Rolling Stone findet, wo dann ja alle AutorInnen und KritikerInnen vom Rolling Stone ihre Alben eingereicht haben und dann daraus eine Liste erstellt wurde. Also wer wissen möchte, wie so die gesamte Rolling Stone-Kosmos über das Jahr nachdenkt und welche Alben da eine Rolle spielen und wie das Ranking aussieht, der sollte sich die neue Ausgabe vom Rolling Stone kaufen. Da ersetzt diese Folge Rolling Stone Weekly nicht den Kauf eines Heftes.
Wir sind die Fußnote. Obwohl Birgit heute gar nicht dabei ist.
Aha. Well played. Ich stelle einmal kurz die Kategorien vor, in denen wir jetzt die Alben besprechen wollen. Wir fangen an mit dem schlimmsten Albumcover, dann zum besten Albumcover, unser Feel-Good-Album, unser Feel-Bad-Album des Jahres, die für uns beste Produktion, der beste Albumtitel, der schlimmste Albumtitel und die beste Reissue. Und dann stellen wir nochmal unsere jeweiligen Top 10 Lieblingsalben des Jahres vor. Fangen wir an, Mike, mit dem schlimmsten Albumcover. Was war für dich das schlimmste Albumcover des Jahres?
Da musste ich tatsächlich nicht lange überlegen. Das war die Rubrik, wo ich sofort wusste, was es ist. Ein Albumcover, das sich mir auf die Netzhaut eingebrannt hat, als ich es zum ersten Mal gesehen habe und was mich auch ungläubig zurückgelassen hat. Es ist das Cover der von dir sehr geschätzten Platte Hackney Diamonds der Rolling Stones, was so ein bisschen aussieht wie eine Werbung für Swarovski-Kristalle einerseits. Andererseits gibt es das aber auch mit sexistisch gespreizten Beinen in einer Limited Edition, die sich um ein Herz legen, also gespreizte Beine, die sich um ein Herz legen, das wiederum mit einem Eispickel in zwei geschlagen wird, wenn ich das richtig sehe, alles in Pink und Rosa gehalten. Und ich dachte mir, wenn nach 18 Jahren eine neue Rolling Stones-Platte kommt, will man doch diese Band sehen. Man will doch diese Leute sehen. Und stattdessen gibt es wieder, wie eigentlich auf allen Stones-Platten seit, also nach Tattoo You eigentlich, beziehungsweise es gab Dirty Work, gab es auch noch ein Bild der Band, aber ein etwas komisches, das eher aussah wie eine Eiscreme-Werbung. Aber man hat das Gefühl, also das, was man sehen will, wenn eine Band zurückkommt, ist die Band. Nicht so eine Illustration, die, wenn es jetzt eine Tame Impala-Platte gewesen wäre, aber die hätten sich diesen Sexismus dann nicht erlaubt oder so, aber dann hätte das vielleicht irgendwie gepasst, so von den Farben her und so. Das hätte ich okay gefunden, aber eine Stones-Platte, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, es ist sogar das schlechteste Cover in der Geschichte der Rolling Stones.
Eieiei, also das würde dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen. Ich finde das Cover fantastisch.
Ja, klar, natürlich.
Und ich hatte auch überlegt, dass, also es war ein Contender für mein bestes Albumcover des Jahres. Ich finde die Farben also wahnsinnig gelungen gewählt. Also so die Farbpalette finde ich sehr stylisch und sehr schön. Also dieses Violett, Rot, Grau, glänzende. Also natürlich ist es over the top und natürlich ist es nicht subtil. Aber ich habe das Gefühl, es weiß um die eigene Explizitheit und spielt auch so ein bisschen damit. Also ich habe schon das Gefühl, dass es auch ein, ja, vielleicht kein ironisches Cover ist oder so, aber das ist schon auch ein so bisschen tongue-in-cheek, bisschen ein etwas spielerisches Cover ist. Aber gespreizte Beine sind ein gutes Stichwort für mein schlimmstes Albumcover, wo ebenfalls gespreizte Beine eine Rolle spielen. Und vielleicht ist die Band, um die es geht, auch so wie eine irgendwie missglückte moderne Variante der Rolling Stones. Also vielleicht einer der größten popkulturellen Irrtümer der letzten 10, 15 Jahre. Ich rede von der italienischen Rock-Pop-Band Maneskin, die ja wahnsinnig erfolgreich sind, was sich mir nicht erschließt, warum deren neues Album Rush ein ganz entsetzlich schlechtes Cover hat. Also wir sehen die Bandmitglieder nebeneinander auf dem Boden liegend, sie liegen auf dem Rücken, schauen nach oben und eine junge Frau, die ihrer Kleidung und ihrem Körperbau nach auch eher ein Mädchen ist, springt über die Band. Wir sehen sie sozusagen mit Flight in der Luft, mit weit ausgestreckten Beinen. Die Musiker haben also freie Sicht auf ihre Unterwäsche. Es sieht aus wie ein Scorpions-Cover von 1979 oder so. Und also ja, wenigstens haben sie das Album dann nicht Virgin Killer genannt. Es ist so doof und so plump, dass ich auch eigentlich gar nicht länger drüber reden will, es aber doch einmal erwähnen wollte als schlimmstes Albumcover 2023.
Aber das Cover hat doch auch ein Konzept, oder nicht? Habe ich das falsch verstanden? Also wenn ich das richtig verstanden habe, symbolisiert diese junge Frau den jungen Erfolg, den diese Band hat, und dieser Erfolg springt quasi über sie drüber, und die Gesichtsausdrücke der einzelnen Bandmitglieder sollen zeigen, wie sie auf den Erfolg, den sie haben und was ihnen damit alles so widerfahren ist, reagieren. Also es ist ja quasi ein Cover, das so ein Meta-Cover, also wo sie quasi ihren eigenen Erfolg nochmal reflektieren und sagen, ja, und so war das übrigens für uns. Also das hat ja schon noch eine Erzählung dahinter, die ein bisschen, sagen wir mal, interessanter ist, als das auf den ersten Blick. Ich dachte tatsächlich zuerst, weil das hat die Frau nicht sogar so eine Art Schuluniform oder so an. Ich hatte so ein bisschen so eine AC/DC-Assoziation. Aber ich glaube, es geht tatsächlich um mehr da. Ich glaube, dieses Cover ist tatsächlich schlauer als alles, was die Band jemals gesungen hat.
Wow, also das ist eine Maneskin-Verteidigung von Mike Brüggemeier.
Ja, ich denke, wir müssen ja schon, also ich meine, wir sind ja im Jahr der Erzählerinnen und Erzähler, dann können wir natürlich auch mal sagen, was Bilder erzählen können, wenn sie denn eine Geschichte haben und nicht wie, sagen wir mal, die Platte Hackney Diamonds. Nein, ich möchte gar nichts über Hackney Diamonds sagen. Diese Band hat natürlich eine Geschichte und diese Platte hat eine Geschichte, und das ist eine der größten Geschichten des Rock'n'Roll. Das wissen wir alle. Also die gesamte Geschichte der Rolling Stones steht halt hinter dieser Platte. Die Geschichte hat halt nur nicht so ein gutes Ende. Aber was soll's.
Was ist denn für dich das beste Albumcover des Jahres?
Das beste Albumcover des Jahres ist tatsächlich für mich auch das Cover meiner Lieblingsplatte des Jahres. Eye Inside the Old Year Dying heißt es, von PJ Harvey. Es ist ein sehr minimalistisches Cover. Man sieht nur einen Ast, der auf einem weißen Grund liegt und einen Schatten wirft. Und trotzdem erzählt dieses Cover unglaublich viel, finde ich. Nämlich, es erzählt natürlich von Kindheit. Es geht auf der Platte um eine Kindheit und auch um das Ende einer Kindheit. Und wer selber Kinder hat, der weiß, welche große Rolle Äste spielen bei Kindern. Du hast es selbst erlebt, Jan, wir waren mal spazieren und mein kleiner Sohn war dabei und war nicht davon abzubringen, sehr, sehr viele Äste und sehr, sehr große Äste zu sammeln. Und Deswegen gibt es eigentlich kein besseres Symbol, keine bessere Metapher für eine Kindheit als ein Ast, der ja auch im Laufe des Jahres seine Farbe ändert, der vom Baum fällt, wo Blätter dran sind oder keine Blätter dran sind, etc. Also ein sehr einfaches Bild, das doch unglaublich viele Assoziationen auslöst und gleichzeitig auch schon so ein bisschen die Geschichte andeutet, die auf der Platte eine große Rolle spielt. Deswegen ist das mein liebstes Albumcover.
Ja, es ist wirklich ein tolles Cover. Mein Albumcover des Jahres ist so das genaue Gegenteil zu dem klaren Minimalismus von PJ Harvey. Für mich das Cover des Jahres ist von dem Rapper Lil Yachty. Das Album heißt Let's Start Here und es ist ein AI-generiertes Bild. Man sieht eine Gruppe Anzugträger in einem Gerichtssaal. Man sieht sie mit diesen typisch verzerrten AI-Gesichtern. Also die künstliche Intelligenz kann noch nicht so richtig Gesichter herstellen. Wie sie in die Kamera lachen, ihre Zähne zeigen und wie so wahnsinnige Vampire aussehen. Unscharf im Vordergrund liegt etwas, was nach einem Aufnahmegerät aussieht. Also so, als wäre man als Betrachter in der Situation, sich vor diesem Tribunal der Wahnsinnigen um Kopf und Kragen zu reden. Und das ist für mich, also weil es durch diese AI-Ästhetik so sehr das Jahr 2023 einfängt und abbildet, ist das für mich das Cover des Jahres. Was schon, also es ist ja eigentlich jetzt schon veraltet, diese Ästhetik, aber als das Album erschienen ist im Frühjahr des Jahres, da waren mir diese AI-Bilder noch gar nicht so vertraut und dass es so sehr dieses Zeitgeistige aufgreift, dass ich finde, das macht es zum Cover des Jahres für mich.
Ja, das verstehe ich total. Also tatsächlich hat mich diese künstliche Intelligenz und vor allem die Bildvervollständigung von so Programmen wie Photoshop und so auch das ganze Jahr nicht losgelassen und ich habe, glaube ich, viel zu viel Zeit damit verbracht, mit diesen Sachen zu spielen. Tatsächlich, und als ich dieses Bild sah, dachte ich auch so wieder, ja klar, das bildet das Jahr ab. Auch so diese Idee, dass sie es nie so richtig schaffen, Gesichter richtig darzustellen und dass es immer so komische Artefakte gibt und so, die das irgendwie, Cindy Sherman hat es, glaube ich, neulich auch irgendwo schon aufgegriffen. Also es ist auch mittlerweile in der Kunst wirklich auch schon ein großes Thema und wird da auch schon wieder verhandelt und ist wahrscheinlich tatsächlich jetzt auch schon wieder vorbei. Das habe ich auch das Gefühl. Wenn ich jetzt irgendwo so sehe, so AI-Bilder, dann denke ich auch so, ach ja, das war AI, wann war das denn nochmal? Und dann fällt mir ein, ach so, das war vor ein paar Monaten erst. Naja, okay. Also von daher, also ja, ich finde, es ist ein Cover, was das Jahr sehr gut zeigt, auch wenn ich es im eigentlichen Sinne nicht schön finde, aber vielleicht war es auch im eigentlichen Sinne kein schönes Jahr. Es ist auch ein Jahr, auf das man zurückblickt und man hat auch immer so ein gewisses Unwohlsein und denkt sich, sind das wirklich Menschen, die da handeln oder sind das irgendwelche komischen Figuren, die sich jemand ausgedacht hat oder etwas ausgedacht hat, muss man ja mittlerweile sagen.
Dann kommen wir nun zum Feel-Good-Album des Jahres. Was hast du da, Mike?
Das ist relativ einfach bei mir. Es ist The David Tattersall Group. David Tattersall, der Sänger, Gitarrist, Texter der Wave Pictures, einer meiner Lieblingsbands, britische Band. Immer noch viel zu klein oder vielleicht gerade, es ist vielleicht gerade gut, dass sie immer noch so klein ist, diese Band, weil man sie so dann natürlich noch viel mehr liebt, weil nicht jeder andere diese Band auch liebt. Aber diese Band hat so eine kleine Pause gemacht in diesem Jahr, bis in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Und da ist dann diese Platte erschienen von David Tattersall, der mit seinen Freunden zusammen, naja, man könnte sagen, so eine Hommage an Songwriter-Platten aus den frühen 70ern bis mittleren 70ern aufgenommen hat. Tolle Songs, toll arrangiert, großer Spaß. Die Texte sind immer von einer gewissen Komik, oder aber auch irgendwie gut beobachtet. Es gibt Drama, gibt's auch, und es gibt Mundharmonikas und es gibt Fiddle und es gibt, also es ist eigentlich so die Platte, die eigentlich jeder mögen müsste, der zum Beispiel Anfang 70er Jahre Platten von den Faces mag oder Ronnie Lane Soloplatten oder auch die Stones-Platten der frühen 70er Jahre, also wirklich eine Platte, die einfach eine Wärme ausstrahlt und eine Spontanität, die mir immer sofort gute Laune macht und die tatsächlich auch sofort, als ich sie morgens gehört habe, am Tag, als sie erschienen ist, habe ich sofort gedacht, ja, ich muss jetzt eigentlich den Rest des Jahres nichts anderes mehr hören. Habe ich dann doch getan, und das war auch nicht falsch, aber eigentlich ist das die Platte, die einen durch dunkle Wintermonate tragen kann, ohne Probleme. Du hast ja, glaube ich, ein Album gewählt, wo das Feel Good schon im Titel ist, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, es ist die einzig logische Wahl für mich, das Album That, Ausrufezeichen, Feels Good, Ausrufezeichen, von Jessie Ware, der britischen Soul- und R&B-Pop-Sängerin. Das hat mir so viel Freude bereitet dieses Jahr. Eine Disco-Platte voller groovy Basslines und Bläser- und Streicher-Arrangements, einer tollen, funky Rhythmusgruppe, ihrem divenhaften Gesang. Wir haben ja auch eine Folge über das Album gemacht, also da kann, wer möchte, zurückgehen und uns ausführlich über That Feels Good sprechen hören. Ja, so ein üppiges, reiches Feel-Good-Album.
Aber es ist schon ein Album, das einen ja quasi geradezu auffordert, sich gut zu fühlen. Ich glaube, das ist das Problem, was ich mit der Platte habe. Diese Ausrufezeichen machen mir Angst, die dieser Plattentitel hat. Und ich habe das Gefühl, es ist zu sehr Nachdruck drin, so, jetzt tanz schon. Und ich möchte ja gar nicht tanzen. Ich bin ja eigentlich ein Nicht-Tänzer, was nicht ganz stimmt, aber ich sage es immer gerne, weil, also auf Weihnachtsfeiern oder so, wenn ich denn dieses Jahr eine mitgemacht hätte, hätte ich bestimmt mal getanzt, aber leider ist mir das in diesem Jahr aufgrund von Influenza nicht vergönnt gewesen, aber zu Simply Having a Wonderful Christmas Time hätte ich natürlich getanzt, aber also mir ist es tatsächlich, also es ist mir eine zu große Aufforderung, und Aufforderungen machen mir immer Angst.
Was ist denn dein Feel-Bad-Album?
Ja, das ist einfach in diesem Jahr. Mitski's The Land is Inhospitable and So Are We. Ein Album, über das wir hier auch gesprochen haben, schon in dieser Sendung, und das uns, glaube ich, beiden ganz gut gefallen hat. Und Mitski strahlt auch, wenn man sie in Videos oder so sieht, immer das Gefühl aus, dass sie sich nicht so ganz wohl fühlt, da wo sie sich gerade befindet, und ist immer ein bisschen patzig, und das gefällt mir gut, und mir gefällt auch gut, dass auf dieser Platte so ein rabenschwarzer Humor am Werk ist, der irgendwie diese Idee, dass eigentlich jeder Mensch unbewohnbar ist, irgendwie dann doch gar nicht so unreizvoll erscheinen lässt, wie es vielleicht auf den ersten Blick sein könnte.
Ja, interessant, dass du diese Platte hier als Feel Bad Album hast, weil es für mich ein so schönes Album ist, also so eine warme, auch üppige Country Welt, in der man sich bewegt, und ihre Stimme ja auch so erhaben ist auf diesem Album, dass ich gar nicht anders kann, als mich gut zu fühlen bei diesem Album. Aber ja, da ist natürlich eine große Schwere, Gefühlsschwere, große Melancholie, auch eine romantische Sehnsucht.
Naja, man muss natürlich dazu sagen, Feel Bad Album ist ja immer schwierig, weil eigentlich sind ja Feel Bad Alben, legt man natürlich auch auf, wenn man sich bad fühlt oder wenn man sich gerade nicht bad fühlt, und in beiden Fällen erheben sie einen natürlich in der Regel. Ein Album, nachdem man sich wirklich einfach nur schlecht fühlt, ist in der Regel einfach ein schlechtes Album. Da würden mir jetzt auch einige einfallen. Über einige haben wir auch gesprochen in dieser Sendung. Bei einigen teilen wir diese Meinung auch nicht, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Also von daher ist es tatsächlich ein Album, das einerseits Gefühle, die durchaus beunruhigend sind, transportiert und einem trotzdem gerade in dieser Feel Badness irgendwie natürlich erhebt. Das ist so, wie ich, wenn ich mich richtig schlecht fühle, ich eigentlich auch immer Bluesplatten höre. Also es ist eigentlich etwas, was immer funktioniert. Also ein Feel-Good-Album funktioniert gar nicht, wenn man sich schlecht fühlt. Also wenn ich mich richtig schlecht fühlen würde und jemand würde Jessie Ware auflegen, dem würde ich aber was erzählen. Also das würde ja nicht funktionieren. Also von daher ja. Also in diesem Fall viel gut, viel bad ist eine dialektische Angelegenheit, glaube ich.
Mein Feel Bad Album ist von Joanna Sternberg. I've Got Me heißt das Album. Es ist ein auch eine Art Blues-Album. Es gibt zumindest einen Blues auf dem Album, aber ja, also ein Folk-Album wohl eher. Ein sehr einfach produziertes, also Lo-Fi-Album, sehr simple Instrumentierung. Manchmal eine kleine Band, meistens aber nur Sternberg selbst mit Gitarre oder am Klavier. Ein Album, das musikalisch sehr kindlich fast ist. Also es gibt sehr kindlich putzige, süße Melodien, die dann aber von den sehr harten Texten so konterkariert werden, wenn man das so sagen möchte. Also es ist ein Album über Selbsthass auch, über die Unfähigkeit, eine gesunde Beziehung zu sich selbst zu haben. Also es gibt die Zeile Why is it so hard to be kind and gentle to myself, die vielleicht dieses Album zusammenfasst. Und I've Got Me, der Titelsong und der Titel des Albums, ist ja, wie man es versteht, kann es entweder tröstlich sein, so ich habe immer mich selbst und das ist eine Konstante und das ist eine Sicherheit und das ist schön, oder es kann natürlich auch das Gegenteil bedeuten, wenn man mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen ist und gar nicht damit klarkommt, immer in sich selbst zu sein und nie aus dem eigenen Körper zu kommen oder auch aus dem eigenen Kopf zu kommen und vielleicht Gedanken, die man gar nicht haben möchte, immer wieder denken zu müssen. Und das beschreibt dieses Album und dieser Titel für mich. Und es ist ein Feel Bad Album. Wie du sagst, es ist ein tolles Album. Deswegen ist es eine wunderbare ästhetische Erfahrung, dieses Album zu hören. Auch wenn es mich dann häufig eher etwas melancholisch und etwas trübsinnig vielleicht zurücklässt, was dann aber für mich nur Ausdruck der Kraft dieses Albums ist.
In gewisser Weise haben diese Alben ja sehr ähnliche Themen, muss man sagen, ne? Also ich würde, also bei Mitski geht es quasi auch darum, es gibt eine Beziehung und am Ende ist sie wieder alleine und sagt, ich fühle mich jetzt eigentlich gut, also alleine. Also da gibt es auch so einen Bogen und am Ende ist man doch auch wieder ganz alleine, steht ganz alleine da. Und irgendwie ist das vielleicht auch so zur inneren Einkehr oder Vereinzelung passend, die wir in den letzten Jahren alle auf die eine oder andere Art und Weise miterleben mussten. Irgendwie schon auch symptomatisch für die Zeit, in der wir uns gerade befinden.
Wenn wir vielleicht mit dem besten Albumtitel weitermachen, denn dann würde ich nochmal da anschließen, denn mein bester Albumtitel ist von dem Mitski-Album. The Land is Inhospitable and So Are We. Ein, würde ich sagen, fast ins Deutsche unübersetzbarer Titel, weil dieses Wort inhospitable so verschiedene Bedeutungen hat, die im Deutschen auf mehrere verschiedene Wörter ausgelagert werden müssten. Also unwirtlich wäre eine wörtliche Übersetzung für inhospitable. Das klingt dann auf Deutsch sehr hölzern. Also für mich bedeutet dieser Titel, dass diese ja Unbewohnbarkeit, von der du vorhin gesprochen hast, dass man die sowohl in sich selbst, also dass es sowohl die Landschaft, eine innere Landschaft ist, als auch eine tatsächliche geografische Landschaft. Oder man kann es als beides verstehen, so diese Feindseligkeit einer Umgebung, in der nichts leben oder nichts überleben kann. Und der Titel wirft dann ja auch Fragen auf, oder man kann sich fragen, welches Land ist da gemeint? Also ist es ein inneres Land? Ist es ein innerer Zustand? Ist es eine Gegend? Ist es eine politische Instanz? Und wer sind wir? The land is inhospitable and so are we. Wer ist wir? Warum sind wir feindselig? Warum sind wir unwirtlich? Hat uns das Land dazu gemacht oder machen wir das Land dazu?
Wow, ja, das ist gute Beobachtung und ich finde ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr toller Titel, mit dem ich auch gespielt habe, ob der vielleicht der beste Albumtitel des Jahres ist, weil er eben auch das Album auf eine Art zusammenfasst und gleichzeitig so ein bisschen in der Schwebe lässt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allerdings, mein Albumtitel ist sehr viel prosaischer. Mein Lieblingsalbumtitel des Jahres ist nämlich der Titel des neuen Albums von Yola Tengo, This Stupid World. Und nichts habe ich in diesem Jahr öfter gedacht als das. Ich habe es nur nicht gesagt. Aber dann kam diese Platte und ich dachte, ja klar, genau. Also das ist das, was dieses Jahr für mich in gewisser Weise zusammenfasst. Und immer, wenn ich in die Nachrichten geguckt habe oder irgendwohin oder manchmal auch in meinem E-Mail-Fach, habe ich gedacht, this stupid world. Und der Song gleichen Namens auf dem oder Titels auf dem Album ist einer von mehreren Songs, die auch geradezu eine kathartische Wirkung haben, wo sehr viel Hässlichkeit und Verzerrung drin ist, die aber gleichzeitig einen quasi befreit. Und das, also der ganze Mist des Jahres wird dann nochmal so durch die Boxen gedröhnt und es ist fantastisch. Also es ist wirklich eine Platte, die ich so am Ende des Jahres, nachdem ich sie erst, als sie erschienen ist, gar nicht so wahrgenommen habe, dann doch noch sehr, sehr oft gehört habe.
Ja, ich mag dieses Album auch sehr und habe das auch viel gehört. Und als ich jetzt gesehen habe, dass du This Stupid World als Albumtitel des Jahres hast, dachte ich auch, ja klar.
Ja.
Was ist denn dein schlimmster Albumtitel?
Mein schlimmster Albumtitel? das war gar nicht so einfach dieses Jahr tatsächlich. Ich habe sehr lange...
Ich fand, das war sehr einfach, aber...
Ja, als ich deins gesehen habe, habe ich dann auch, okay. Aber also für mich war es dann am Ende Herbert Grönemeyers Das ist los. Also das ist so eine behauptete Jetzigkeit, die er in letzter Zeit immer an den Tag legt, wenn er eine neue Platte macht. Die Platte davor hieß Tumult und die Platte davor hieß Dauernd jetzt. Und es gibt immer so den Impetus, bei Herbert lernt man was über die Welt, wie sie ist. Und dann hört man diese Platte und denkt, nö, eigentlich nicht. Man lernt, wie man in sozialdemokratischen Bürgerbüros im Ruhrgebiet denkt, aber man lernt doch sehr wenig über die Welt. Musikalisch ist das auch immer alles so schwerfällig und so. Und wenn das, und abgesehen davon, ich bin ja Westfale und komme aus dem Münsterland oder aus der Nähe des Münsterlandes. Und da ist Das ist los auch nochmal was ganz anderes, weil das sagt man, wenn das Fenster offen steht, dann sagt man, das Fenster ist los. Das kennt man woanders gar nicht in Deutschland. Und deswegen denke ich immer, ja, da ist irgendwas, müsste man mal irgendwas zumachen vielleicht. Vielleicht den Mund. Das ist für mich dann doch der Albumtitel gewesen, der mir am wenigsten gefallen hat.
Mein schlimmster Albumtitel ist von Smokey Robinson, über dessen Verdientheit wir natürlich gar nicht reden müssen. Ein fantastischer, legendärer Songwriter, eine Motown-Legende. Aber sein neuer Albumtitel vor allem ist dann vielleicht doch etwas nach hinten losgegangen. Das Album heißt Gasms. Also wie Orgasm, aber halt nur Gasm. Und er hat dann auch, also er wurde auch viel auf diesen Albumtitel angesprochen in Interviews und hat dann auch erzählt, dass seine Frau und seine Tochter ihn auch davon abhalten wollten, das Album so zu nennen. Sie wollten ihm das ausreden, aber er fand den halt so gut, dass er das unbedingt machen wollte. Und er erklärt das in dem Song Gasms dann auch, was er damit meint. Also er singt da zum Beispiel I Gasms when I look at you, each eye has them anytime I look. You give me gasms, you're the one responsible for my gasms. Und dann fängt der Chor an zu singen, gasms, gasms. Und dann in der nächsten Strophe, ear gasms when I hear your voice. Und am Ende des Songs, also ist natürlich dann die logische Konsequenz, singt er, you give me gasm, gasms.
Wow, vielleicht gibt es doch noch ein Feel Bad Album, an das ich nicht gedacht habe. aber Bob Dylan hat ihn mal den Shakespeare des Rock'n'Roll genannt. Vielleicht eher ein Nebenwerk dann. In diesem Fall. Ich habe dieses Album tatsächlich nur einmal gehört und habe auch gar nicht so auf den Titel geachtet, aber jetzt, als du es dann aufgeschrieben, als ich es dann gelesen sah, dachte ich, heieiei. Aber andererseits ist ja dieses Gasms, ist ja dann ein bisschen auch das Ende des ideologischen Zeitalters, in dem immer alles Isms waren, ne? Kommunism und Racism und so. Und deswegen sind die Asms natürlich sehr viel angenehmer als die Isms.
Ja, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass Paul Simon, der ungefähr genauso alt ist wie Smokey Robinson, ein Album über den Abgrund und die Konfrontation mit dem Unausweichlichen und der, wie kann ich als lebenslanger Skeptiker nun doch noch Trost finden am Ende meines Lebens, Seven Psalms, und Smokey Robinson
hat die Antwort.
Die beste Produktion, was hast du da?
Ja, da bin ich wieder im Storyteller-Mode, weil die Produktion, die mir am besten gefallen hat, ist die Produktion des Produzenten Mark Howard. Den kennt vielleicht der ein oder andere. Mark Howard ist lange der Toningenieur von Daniel Lanois gewesen. Die hatten auch zusammen Studio in Kalifornien und hat zum Beispiel an Time Out of Mind von Bob Dylan mitgearbeitet. Hat aber auch produziert zum Beispiel die Platte Real Gone von Tom Waits und die Platte World Without Tears von Lucinda Williams. Und er hat immer so einen leicht verhalten Sound, der einem immer so das Gefühl gibt, dass das spielt irgendwo so in tiefster Nacht in einer verlassenen Bar oder so. Es hat immer so was leicht Unheimliches, vielleicht auch ein bisschen, das ist mittlerweile überstrapaziert oder schon seit 30 Jahren überstrapaziert zu sagen, es hat was von David Lynch, aber in gewisser Weise denke ich doch immer noch wieder daran bei dieser Late-Night-Stimmung und ich höre irgendwie die Stimme von Roy Orbison oder so in Dreams und der hat die neue Platte von Jerry Legere, dem kanadischen Songwriter, produziert, die heißt Donlands und diese Platte hat wirklich einen sehr, sehr, sehr tollen Sound, was auch teilweise an der Orgel liegt, die da eine große Rolle spielt. Und das ist eine Platte, die jetzt nicht unbedingt nach dem Jahr 2023 klingt. Also wenn man sagen würde, beste Produktion und die Produktion, die so zeigt, was heute so möglich ist an Produktion, sondern die tatsächlich sehr im Dienste der Songs steht. Und gleichzeitig stehen aber auch die Songs im Dienst der Produktion. Denn als Jerry erfahren hat, dass es die Möglichkeit gibt, mit Mark Howard eine Platte aufzunehmen, hat er natürlich geguckt, welche Songs passen zu dieser Art von Produktion. Und dann haben sie teilweise die Songs auch noch sehr viel langsamer gespielt, als sie eigentlich ursprünglich gedacht waren. Und dadurch hat diese Platte sowas Elegisches und sowas einfach tatsächlich ein bisschen Unheimliches, was mir sehr gut gefällt. Und es ist tatsächlich eine meiner Platten des Jahres. Und ich weiß vom Rolling Stone Weekender, wo ich mit einigen Leuten in Kontakt gewesen bin, die ihn da zum ersten Mal gesehen haben und die sich dann die Platte gekauft haben. Das ist sehr vielen LeserInnen und Lesern des Rolling Stone auch so gut, dass das so geht, dass das nochmal eine späte Entdeckung am Ende des Jahres war, eine Platte, die sich in die Herzen gespielt hat.
Ja, ich finde es schön, dass du dieses Album hier gewählt hast, weil als ich mir über diese Kategorie beste Produktion Gedanken gemacht habe, musste ich an einen Satz von dem Filmkritiker Roger Ebert denken, der sich mal so ein bisschen lustig gemacht hat über so die Oscar-Verleihung und so Preise, dass er meinte, eigentlich müsste man, wenn irgendwo von Best die Rede ist bei so Preisverleihung, immer das Wort Best durch Most ersetzen. Also es ist dann nicht irgendwie Best Directing, sondern Most Directing oder Best Acting, Most Acting oder so. Also immer, wenn etwas besonders sichtbar ist und besonders virtuos und besonders ausgestellt ist, dann wird es halt auch eben als das Beste erkannt. Oder gelobt, während halt das, was dann eher im Dienste eines größeren Projektes irgendwie steht und sich dann so unterordnet und nicht so auf sich selbst aufmerksam macht, dann gar nicht als so das Beste erkannt wird. Und da ist dein Album ja ein sehr schön gewähltes Album. Während ich dann eher mich hier der Most Production gewidmet habe bei meinem Album. Ich habe mich für das Album von Caroline Polachek entschieden, Desire, I Want to Turn Into You. Für mich so vielleicht die beste Pop-Platte des Jahres, also klassischer Pop, elektronischer Pop, Beats, Bässe, Synthesizer, so viele verschiedene Elemente, Samples, die so eklektisch wie elegant zusammenfinden. Caroline Polachek ist selbst die Produzentin, hat auch mit einigen sehr verdienten Leuten zusammengearbeitet, mit Ariel Rechtscheid zum Beispiel, dem Vampire Weekend Produzenten, dem früheren, oder mit Dan Nigro, der Olivia Rodrigo produziert. Also sie hat sich schon mit tollen Leuten umgeben, ist aber selbst die absolute Autorin dieser Klangwelten. Und das ist für mich ein tolles Pop-Album, was man auch einfach für seine, also man kann es für die Songs hören, man kann es auch für die Produktion hören und wenn alles zusammenfindet, dann ist es fantastisch.
Ja, das Schöne an dem Album finde ich, das hat natürlich eine Produktion, die einem direkt ins Auge springt oder ins Ohr eher, aber gleichzeitig ist es nicht overdone. Also ich habe schon das Gefühl, es hat durchaus an einigen Stellen eben noch so eine Art von, ja, Minimalismus ist vielleicht zu viel gesagt, aber so eine Reduktion auf das Wesentliche, die ich irgendwie ganz, ganz schön finde bei der Platte.
Bevor wir zur letzten Kategorie Beste Reissue kommen, wollen wir abschließend für die neue Musik des Jahres unsere Top 10 der für uns besten Alben des Jahres 2023 auflisten, würde ich sagen, weil über viele dieser Alben haben wir jetzt ja schon gesprochen. Aber Mike, wenn du Lust hast anzufangen, könntest du ja dich von hinten von Platz 10 zu Platz 1 vorarbeiten und vielleicht die Alben, über die wir noch nichts gesagt haben, kurz erklären, was es ist. Und ja, ich bin gespannt, deine Top 10 zu hören.
Ja, okay. Also wir fangen mal an mit Platz 10. Das ist Iris DeMent, eine amerikanische Songwriterin, eine große amerikanische Songwriterin, die viel zu selten Platten macht oder vielleicht auch genau richtig viele Platten macht, denn diese Platten sind dann immer von großem Gewicht, wenn sie erscheinen, weil sie einfach textlich immer fantastisch sind, poetisch sind, dicht sind und gleichzeitig auch musikalisch immer noch so diesen Geist der Südstaaten haben, den ich immer sehr, sehr mag. Und die neue Platte heißt Working on a World und hat gleichzeitig auch so eine Art, man könnte sagen, politische Botschaft in dem Sinne, dass sie sagt, ja, wir müssen an einer Welt arbeiten, auch wenn wir an einer besseren Welt arbeiten, auch wenn wir die selber vielleicht nicht mehr erleben können. Also DeMent hat mittlerweile auch die 60 überschritten und ist von daher, hat sie immer, meinte sie, ja, also es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, es geht alles viel zu langsam, aber wir müssen es trotzdem wagen, weil unsere Vorfahren haben auch immer für das Gute gekämpft, auch wenn sie es selbst vielleicht nicht mehr erlebt haben. Also das ist die Platte auf Platz 10 bei mir. Auf Platz 9 eine ähnlich politische Platte, aber eine etwas umstrittenere Platte, auch von der Botschaft her, würde ich sagen, und auch nicht immer gelungen von der Botschaft her, ist die Platte Sundial von No Name, der amerikanischen Rapperin, die ich immer noch sehr mag für ihren lässigen Flow, für ihre Art, tatsächlich auch komplexe Themen auf eine gute Art zu vermitteln. Es gab dieses Mal einige Unstimmigkeiten, also die Platte ist nicht ganz gelungen, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, es passiert unglaublich viel und es gibt sehr viele gute Tracks auf der Platte. Es gibt aber auch das Feature eines antisemitischen Rappers, da müssen wir gar nicht näher drauf eingehen, das könnt ihr alles nachhören in der Folge, die wir zu dem Thema gemacht haben. Aber eine Platte, die mich sehr beschäftigt hat und die deswegen in diese Liste für mich gehört, weil sie auch immer so ein bisschen mein Jahr natürlich abbildet und was mich in diesem Jahr beschäftigt hat. Auf Platz 8, das ist wieder eine sehr heilsame Botschaft, Seven Psalms von Paul Simon, über die haben wir auch schon gesprochen, eben gerade noch. Platz 7, Joe Henry, All the Eye Can See. Joe Henry, auch ein großer Storyteller, Songwriter, Dichter, kann man sagen, der nach Neuengland gezogen ist und eine Krebserkrankung hinter sich hat und seine Mutter ist gestorben und all das wird auf dieser Platte verhandelt. Es sind Lieder über Tod und Erlösung, es sind Lieder, die mich an, naja, so protestantische Kirchenlieder erinnert haben, teilweise in ihrer Kargheit. Eine Platte, die ich unglaublich gerne mag und viel gehört habe, schon im letzten Winter. Ich kann mich erinnern, wie ich durch den Schnee in Berlin gelaufen bin und diese Platte auf den Ohren hatte. Platz 5, The David Tattersall Group. The David Tattersall Group, haben wir eben schon alles zu gesagt. Viel gut Album des Jahres 2023. Platz 5, Robert Forster, The Candle and the Flame. Robert Forster begleitet mich seit ich, glaube ich, 13 oder 14 bin, damals gerade nicht mehr Sänger und Texter und Gitarrist der Go-Betweens, die sich gerade aufgelöst hatten, als ich ihn entdeckte. Und dann gab es den zweiten Akt der Go-Betweens, den ich auch beim Rolling Stone mitbegleitet habe. Und dann ist Grant McLennan, der zweite Songwriter der Go-Betweens, gestorben und Robert macht Solo weiter. Und auf der neuen Platte geht es in gewisser Weise auch um eine Todesnähe, weil nämlich seine Frau Karin Bäumler eine schwere Krebsdiagnose bekommen hat. Und um die Familie zusammenzuhalten in dieser schweren Zeit, in der bevor eine große OP anstand, hat Robert seine Familie zusammengetrommelt und sie haben zusammen eine Platte aufgenommen. Und diese Platte heißt The Candle and the Flame und ist eine rührende Platte, auf der es nicht um die Krebserkrankung der Frau geht, sondern es sind Liebeslieder tatsächlich. Es ist eine Liebeserklärung an seine Frau Karin, die Gott sei Dank diese OP gut überstanden hat und der es mittlerweile wieder sehr gut geht. Also diese Platte ist eine dunkle Platte mit einem Happy End in gewisser Weise. Tolle Platte, die ich sehr mag. Platz 4, Mitski, The Land is Inhospitable and So Are We, haben wir auch drüber gesprochen. Platz 3, John Cale, Mercy. Das ist quasi die Antithese zur Peter Gabriel-Platte, die vor einem Monat erschienen ist und über die wir hier gestritten haben, oder es war erst 2 Wochen her, dass sie erschienen ist. Eine Platte, an der John Cale sehr, sehr lange gearbeitet hat, die aber mit jedem Bearbeitungsschritt, wie ich finde, immer noch besser und komplexer geworden ist. Eine dunkle Kathedrale, kann man sagen, ein Abschiedsalbum, eine wundervolle Platte, die man tatsächlich so am Stück hören muss, die nicht funktioniert, wenn man einzelne Momente rausgreift, finde ich, sondern das ist alles aufeinander aufgebaut. Tolle Platte. Platz 2, Jerry Legere, Don Lance, haben wir eben schon drüber gesprochen. Produktion des Jahres 2023, tolle Platte. Platz 1, PJ Harvey, I Inside the Old Year Dying, nicht nur Cover des Jahres, Konzept des Jahres, Songwriterin des Jahres, überhaupt. Das war das Jahr der PJ Harvey für mich. Gibt auch gerade ein tolles Konzert von ihr, was man sich bei Arte noch angucken kann in der Mediathek aus Paris, aus dem Pariser Olympia, wo sie auch diese Songs alle nochmal aufführt. Fantastisch, kann ich nur empfehlen. Ja, das war schon meine Liste. Jetzt bin ich gespannt auf deine, Jan.
Mein Platz 10 ist ein Album, was wir noch gar nicht erwähnt haben und was auch sehr wenige Leute erwähnt haben oder erwähnen gerade. Es ist mein Lieblings-Hip-Hop-Album des Jahres von einem jungen amerikanischen Rapper namens McKinley Dixon. Es heißt Beloved Paradise Jazz und wie Jazz im Albumtitel ankündigt oder markiert, ist es auch eine absolut jazzy Platte, ein mit Live-Instrumentierung aufgenommenes Album. Was ich sowieso immer schön finde, wenn es Hip-Hop gibt, der in einem organischen Bandkontext entsteht, oder so wie es ja auch bei der No-Name-Platte, die du gewählt hast, ja auch, das ist ja auch eine Platte, die sehr in einer Jazz- und Soul-Tradition so sich bewegt und das macht dieser McKinley Dixon auch ganz, ganz fantastisch und die Produktion ist wahnsinnig gut. Ich werde, das sage ich jetzt an dieser Stelle mal, ich werde von jedem Album, über das wir jetzt hier sprechen, also der Top 10 von Mike und meiner Top 10, von jedem Album werde ich einen Song in die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify aufnehmen. Dann könnt ihr euch da einen Eindruck machen von diesen Alben und von diesem, wie ich finde, tollen Album von McKinley Dixon, Beloved Paradise Jazz. Mein Platz 9 ist ein Album, über das wir auch bei Weekly gesprochen haben, in einer der allerersten Folgen, das Album Red Saw God von der amerikanischen Band Wednesday, die ja so ein bisschen ihren Durchbruch mit diesem Album dieses Jahr hatten. Die Band gibt's schon ein paar Jahre, aber das ist jetzt so das erste Album, was so richtig für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist mein Eindruck. Ein tolles Rockalbum, eine Shoegaze-Country-Platte, die total in North Carolina, wo die Band herkommt, verortet ist. Also eine wirklich sehr energetische, kraftvolle, sich in einer Amerikaner-Tradition bewegende Gitarrenplatte, wo man Sounds hört, wie man sie eigentlich nirgendwo anders hört. Also wie ein elektrifizierter Pedal-Steel, da shoegazige, albtraumhafte, verzerrte Country-Vibes heraufbeschwört. Das ist schon etwas ganz Besonderes und für mich eines der besten Alben des Jahres. Wednesday, Red Saw God. Platz 8 gibt's ebenfalls eine Folge über dieses Album bei Weekly. Sampha, Lahai heißt das Album. Das zweite Album des britischen R&B-Erneuerers. Auch durchaus eine Jazz-beeinflusste Platte, aber auch eine Drum-and-Bass-Elektronik-beeinflusste Platte. Toller Gesang, eine sehr spirituelle, auch sehr philosophische, nachdenkliche Platte. Ganz großartig. Platz 7, wir haben drüber gesprochen, für mich die beste Produktion des Jahres, Caroline Polacek, Desire, I Want to Turn Into You. Platz 6, Lancome, False Lancome. Also Lancome heißt die Band, das Album heißt False Lancome. Auch ein Durchbruchsalbum einer Band, die es auch schon eine Weile gibt, von der ich noch nie gehört hatte, bis zu diesem Jahr, muss ich zugeben, bis zu diesem Album, False Lancome. Eine sehr stimmungsvolle, atmosphärische, irische, traditionelle Folkplatte, die sich dann aber doch in Weiten öffnet, die ganz erstaunlich und ganz unheimlich sind, also droniger, atmosphärischer Metal wird es dann fast an einigen Stellen, ein Album, das irgendwie aus der Zeit gefallen ist, also Lieder, die irgendwie Jahrhunderte alt scheinen und doch etwas wahnsinnig Gegenwärtiges und sehr Kraftvolles haben. Ein ganz tolles Album, False Lancome von Lancome. Platz 5, wir haben drüber gesprochen, mein Feel-Good-Album des Jahres, That Feels Good von Jessie Ware. Platz 4, Paul Simon, Seven Psalms. Mikes Platz 8, mein Platz 4. Ähnlich einig sind wir uns bei Mitski. Mein Platz 3, The Land is Inhospitable and So Are We. Mikes Platz 4, also das ist wirklich für uns, also wenn wir uns auf ein Album einigen konnten dieses Jahr, dann ist es wirklich Mitski. Mein Platz 2, Sufjan Stevens, Javelin. Wir haben im Podcast drüber gesprochen, auch in den letzten Folgen schon, eine ganz, ganz kraftvolle, tolle, emotionale Folk-Platte, die sich aber auch in Klangräume begibt, die dann ganz opulent und erstaunlich und elektronisch sind. Eine ja transzendentale Platte von Sufjan Stevens, der ja auch so ein schweres Jahr hinter sich hat, was er in diesem Album auch reflektiert und in diesem Album auch zu einem Kunstwerk destilliert hat. Und Platz 1, für mich das beste Album des Jahres. Ein Album, das ebenfalls nicht die Aufmerksamkeit bekommt, von der ich finde, dass es sie verdient. Deswegen spreche ich umso lieber drüber. Das neue Album der Lemon Twigs, Everything Harmony. Die beiden Brüder aus Long Island, die Mitte 20 sind, schon ihr viertes Album gemacht haben, die ein ganz wunderbares 70s-Style Soft-Rock-Glam-Rock-Album gemacht haben, was, finde ich, so klingt, als wäre es eine Greatest-Hits-Compilation einer vergessenen Band aus den 70er Jahren. Jeder dieser Songs hätte 1974 irgendwie in die Top 5 der Billboard-Charts einsteigen können, finde ich. Ein wunderbares Pop-Album, eine Sammlung ganz, ganz wunderbarer Melodien und ich hoffe, dass noch viele Menschen auf dieses Album stoßen und dieses Album hören. Everything Harmony von den Lemon Twigs.
Ja, ich glaube, also das Jahr haben wir damit, glaube ich, jetzt wirklich sehr schön abgedeckt mit diesen 3 Folgen zum Jahr. Alles, was ihr noch wissen wollt über das Jahr, könnt ihr in der neuen Ausgabe des Rolling Stone nachlesen. Aber wo wir noch drüber sprechen müssen, ist ja, dass in diesem Jahr natürlich auch frühere Jahre stattgefunden haben, nämlich es gab die sogenannten Reissues, also Platten, die neu aufgelegt worden sind, die vielleicht auch zum ersten Mal aufgelegt worden sind, rare Sachen etc. Und also unsere beliebte Rubrik Reissues, und da wollen wir natürlich auch drüber sprechen, was so die Reissues sind, die uns am meisten bewegt haben, beziehungsweise jeder vergibt seinen Preis. Und an wen geht dein Preis, lieber Jan?
Für mich die beste Reissue des Jahres. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Reissue-Verfolger oder Hörer. Deswegen bei allen anderen Kategorien sozusagen habe ich das mit dem Selbstbewusstsein vertreten. Ich habe ganz viel gehört und das ist jetzt meine Entscheidung. Bei Reissues ist es sehr viel, also noch subjektiver und noch selektiver und noch zufälliger sozusagen. Aber für mich die beste Reissue ist die Reissue des Replacements-Albums Tim, das ja Mitte der 80er Jahre erschienen ist, 1985. Und für diese Punk-beeinflusste Pub-Rock-Band finden zumindest viele, dass es damals ein bisschen unter der 80er-Jahre-typischen Produktion gelitten hat, dieses Album. Also so ein bisschen matschiger Sound, ein bisschen blechern, die Drums sind sehr, sehr flach. Es gibt kaum Bass zu hören. Also so die Energie, die Replacements ausgemacht hat und die auch bei deren Konzerten, von denen ja viele Leute wie Gottesdiensten berichten, davon ist auf diesem Album gar nicht so viel zu merken, auch wenn das Songwriting fantastisch war, was man schon immer erkennen konnte, wie toll diese Songs sind. Und jetzt gibt es eine neue Version dieses Albums, die Let It Bleed Edition von Tim, die von dem berühmten Ramones-Ingenieur Ed Stasium nochmal geremixed wurde. Und das ist eine kleine Offenbarung, muss man sagen. Also verschwunden ist der matschige Sound, verschwunden ist der blecherne Hall auf dem Schlagzeug, verschwunden sind die dünnen Bässe. Jedes Instrument ist laut und klar und nah dran. Der Mix ist so schön, dass man das Gefühl hat, man steht in einem kleinen Club und vor einem steht diese Band und spielt diese fantastischen Lieder. Und es gibt dann also einige meiner also wirklich einige meiner absoluten Lieblingssongs überhaupt sind auf diesem Album. Left of the Dial zum Beispiel, der Replacements, ist für mich eines der besten Lieder, das je geschrieben wurde. Und das jetzt in dieser Version zu hören, ist nochmal wunderbarer. Für mich die beste Reissue, Tim Let It Bleed Edition. The Replacements.
Ja, tatsächlich eine fantastische Platte. Ich habe auch wieder angefangen, Paul Westerberg-Platten zu hören danach, was ich lange nicht mehr getan habe. Und auch natürlich Replacements-Platten. Fantastische Band, fantastische Produktion jetzt, muss man sagen. Davor habe ich tatsächlich mit der Platte auch mal ein bisschen gefremdelt. Also gefremdelt ist übertrieben, aber man hört sich ja irgendwann auch über so eine Produktion hinweg, wenn man den Songwriter besonders schätzt oder die Band besonders schätzt, dann kann man das irgendwann so ein bisschen ausblenden. Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil es gibt anscheinend auch Leute, die nicht so begeistert sind von der Produktion des epochalen Albums Time Out of Mind von Bob Dylan aus dem Jahr 1997 von dem kanadischen Produzenten Daniel Lenoir, über den wir eben schon gesprochen haben, als wir über Mark Howard und Jerry Legere gesprochen haben. Und deswegen gibt es einen Remix dieses Albums, wo diese ganzen Hall-Effekte und so, die sowohl Howard als auch Daniel Lenoir sehr schätzen, so ein bisschen zurückgenommen wurde. Was dem Album nicht schadet, aber das Album jetzt auch nicht zu einem anderen Album macht. Also ich finde, die Produktion gehört irgendwie zum Album ja doch auch immer irgendwie dazu. Eben haben wir bei den Replacements gesagt, gut, dass sie es jetzt rückgängig gemacht haben, diese Form der Produktion. Hier würde ich sagen, naja, irgendwie hat, glaube ich, die Aura, diese unheimliche Aura dieses Albums, Bob Dylan, der, glaube ich, kurz vorher eine schwere Lungenerkrankung hatte und man dachte, er stirbt, und dann kam diese Platte und er klang so geisterhaft durch den Hall auf der Stimme und so. Das passte in die damalige Zeit. Deswegen ist das Time Out of Mind Album für mich auch so toll, wie es erschienen ist, aber es ist eben jetzt in einer Box erschienen, die heißt Fragments. Und da ist dieses Album in einem neuen Remix zu hören. Aber nicht nur das, es gibt auch noch sehr viele Outtakes von den Sessions. Und das ist das Entscheidende und das macht es zu so einem tollen Reissue. Weil es mag sein, dass Bob Dylan bessere Platten gemacht hat als Time Out of Mind. Nicht viele, aber vielleicht hat er welche gemacht, Blond on Blond etc. Aber es gibt keine Platte, die so tolle Sessions hat, wo so viel liegen geblieben ist, wo es so viele verschiedene tolle Versionen von Songs gibt, wo es Songs gibt, die nicht auf der Platte erschienen sind, die mindestens so gut sind wie die Songs, die auf der Platte erschienen sind. Und das kann man auf dieser Box Fragments alles hören. Also wenn ich mir aussuchen könnte, dass ich in den Sessions eines Albums leben müsste, dann würde ich dieses Album wählen. Da gäbe es kein anderes Album in der Popgeschichte, in dem ich lieber leben würde, als in diesem Album. Also ich habe mir schon so viele Listen und Playlisten zusammengestellt, wo ich alle Songs nochmal neu arrangiert habe, wo ich das Album nochmal neu arrangiert habe mit anderen Versionen. Es ist einfach unglaublich fantastisch. Man kann gar nicht aufhören, damit sich mit diesem Album zu beschäftigen. Es müsste Bücher über dieses Album geben. Eins wird nicht reichen, um diese Sessions abzubilden. Also für mich eine der reichhaltigsten Schätze überhaupt ist dieses Album neben den Basement-Tapes von Bob Dylan, glaube ich, so das essentielle Bootleg, hätte ich beinahe gesagt, früher war es ein Bootleg, es ist kein Bootleg mehr, jetzt bekommt man es so. Die essentielle Bootleg-Series, so heißt diese Reihe, in der Fragments erschienen ist und vor ein paar Jahren eben die Complete Basement Tapes. Fantastisch, kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht hat, soll es sich anhören. Wobei man sagen muss, es gibt auch noch Outtakes auf einer anderen Compilation aus denselben Session, nämlich aus der Compilation Telltale Signs, die vor einigen Jahren erschien. Da gibt es auch schon Time Out of Mind Session Outtakes. Die sind jetzt bei der Deluxe Edition von Fragments auch dabei, aber bei der Volks Edition nicht. Also braucht man eigentlich mindestens zwei dieser Bootleg Series, aber ist auch vollkommen egal. Ich kann es nur empfehlen und es gibt eigentlich nichts Schöneres zu hören.
Ja, weil das kein überzeugendes, leidenschaftliches Plädoyer war. Zwischen den Jahren haben ja vielleicht auch einige Leute Zeit, sich dem mit einer Ruhe zu widmen, die vielleicht sonst nicht so da wäre. Wir machen auch eine Weihnachtspause, eine Winterpause bei Rolling Stone Weekly. Das ist die letzte Ausgabe des Jahres. Wir werden dann am 12. Januar oder so, also an diesem Freitag in dieser Woche, dann wieder zurück sein. Damit schließen wir das erste Jahr Rolling Stone Weekly ab mit einer Betrachtung der Alben des Jahres 2023, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank, lieber Mike, dass du mitgemacht hast. Wie schön, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Und ja, ich hoffe, dass wir noch ganz viele Folgen vor uns haben.
Ja, ich danke wie immer für die Gastfreundschaft. Das war wie immer schön bei dir, lieber Jan. Und ich hoffe, freue mich auf das nächste Jahr und auf die nächsten Folgen, die wir produzieren werden. Und ich wünsche natürlich allen Hörerinnen und Hörern von Rolling Stone Weekly besinnliche Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf und hört viel gute Musik.
Dem schließe ich mich an. Noch einmal der Hinweis, unsere Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify, da werde ich Songs aus allen Alben, die wir hier besprochen haben, aufnehmen. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, vielleicht als kleines Weihnachtsgeschenk an uns, das würde uns sehr freuen und hilft uns natürlich gefunden zu werden. Wir wollen ja, dass immer mehr Leute zuhören und auf diesen Podcast stoßen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Habt schöne Feiertage und dann hören wir uns wieder im nächsten Jahr. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.